Also für die, die es nicht wissen, wir sind vor 2 oder 3 Tagen von der Männerfreizeit aus Schweden zurückgekommen, waren dort 12 Tage durch die Wildnis. Und wer es interessiert, wie es war, der kann sich dann einfach nochmal das Lied durchlesen oder singen, was wir am Anfang gesungen haben. Auf Seele Gott zu loben, gar nicht steht sein Haus. Das Lied haben wir dort auswendig gelernt und das Lied hat auch alles, was wir dort im Lied gesungen haben, das haben wir auch so erlebt. Und was sonst noch so vorgekommen ist, ein bisschen was kommt auch in der Predigt vor. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Kaum ist man mal ein paar Wochen weg, schon ist das Ding verstellt. Wir haben in den letzten Predigten gehört über das Lukas-Evangelium, dass uns Lukas einen genauen, einen detaillierten, einen logisch aufgebauten Bericht geben will mit diesem Evangelium. Und er macht das, damit wir Vergewisserung bekommen, damit wir in unserem Glauben gestärkt werden, ja, dass wir wachsen können und dass wir, indem wir im Glauben wachsen, den Anfeindungen widerstehen können und auch den Versuchungen bestehen können. Nun, wie geht es euch mit den Versuchungen? Also ich habe oft das Gefühl, dass ich von einer Versuchung in die nächste komme. Ja, man ist selten richtig ruhig und glücklich in Gott. Und viel öfter sucht man die Erfüllung und die Freude in anderen Dingen. Man wird gelockt, woanders seine Lüste, seine Begierden zu stillen, eben auf andere Dinge zu vertrauen. Vielleicht sich selbst in den Vordergrund zu stellen, anstatt Jesu Name groß zu machen. Versuchung, das war auch ein wichtiges Thema in Schweden. Wir hatten verschiedene Bibelarbeiten zu Männerthemen und ein Thema hieß der Mann im dritten Jahrtausend mit dem Unterthema unter Überschrift zwischen Versuchung und Verantwortung. Und wir haben festgestellt, ja, der Mann steht unter vielen Versuchungen, der ist richtig unter Beschuss. Aber der Mann hat gleichzeitig von Gott viele Aufgaben bekommen und damit hohe Verantwortung bekommen. Und damit er der Verantwortung gerecht werden kann, damit er fähig ist, Verantwortung überhaupt zu übernehmen, muss er in Versuchungen bestehen und widerstehen können. Das war dieser Zusammenhang zwischen Versuchung und Verantwortung. Und das Thema Versuchung, das betrifft so viel, ich weiß, nicht nur uns Männer, sondern genauso die Frauen. Und das Thema Versuchung ist auch das Thema unserer heutigen Predigt. Der Satan versuchte den Sohn Gottes. Er wollte die Beziehung zwischen ihm und dem Vater brechen. Er wollte sie auseinanderbringen. Satan heißt auch übersetzt der Auseinanderwerfer. Doch was hat Satan letztlich bewirkt? Ich hoffe, das wird am Ende der Predigt euch allen klar werden. Ich möchte zu Anfang den Predigttext lesen. Er steht im Lukas Kapitel 4, Vers 1 bis 13. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und 40 Tage lang vom Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen. Und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hier hinunter. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren. Und werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. in der letzten Predigt über das Lukas-Evangelium, da haben wir von der Taufe Jesu gehört und wie uns Lukas das ganze Geschlechtsregister von Jesus aufgezeichnet hat. Und wir haben gehört, dass sich Gott mit Jesus identifiziert. Dass er sich zu ihm stellt, seine Verbundenheit ausdrückt, seine Nähe. Ja, dass er sagt, dass er sein Wohlgefallen an ihm hat. Und jetzt in diesem Text zeigt nun Jesus seine Verbundenheit zu Gott. Zu Gott, dem Vater. Ja, wie er treu zu ihm ist und dass er tatsächlich seinen Wohlgefallen verdient hat. In Lukas Kapitel 3, Vers 22, da stand: Und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Das sagt Gott zu Jesus. Satan hat das natürlich mitbekommen und fragt sich, ja, sollte das wirklich so sein? Das wollen wir doch mal sehen. Ob Jesus wirklich Gottes lieber Sohn ist, ob er wirklich den Wohlgefallen des Vaters hat, oder ob es mir nicht vielleicht gelingt, diese beiden zu trennen. Satan ist es ja schon einmal gelungen. Ja, Satan hat Adam und Eva verführt. Und das geschah unter denkbar schlechteren Bedingungen für ihn als jetzt die Bedingungen, die Jesus hatte. Satan war im Garten Eden, er hatte unheimlich viel zu essen, er konnte von allen Bäumen essen, er war nicht hungrig. Jesus hatte nichts zu essen und er war sehr hungrig nach 40 Tagen. Adam war in den Garten gestellt mit all der Vegetation, mit all den Tieren und mit seiner Frau Eva. Er war nicht alleine. Er hatte Harmonie, er hatte Gemeinschaft. Jesus war einsam. Jesus war in der Einöde. Gott hatte Adam über die ganze Schöpfung gestellt. Adam sollte über die Schöpfung herrschen. Jesus wurde erniedrigt, obwohl er der Sohn des Höchsten ist. Am Anfang steht, Jesus aber voll des Heiligen Geistes kam wieder vom Jordan und ward vom Geist in die Wüste geführt und ward 40 Tage lang vom Teufel versucht. 40 Tage lang. Und nun in diesem Bericht berichtet uns Lukas über diese letzte Versuchungen, über den Höhepunkt der Versuchungen. Also Jesus wurde nicht nur am Ende der Zeit versucht, nein, die ganze Zeit stand er dem Teufel gegenüber, musste mit ihm kämpfen. Und Lukas berichtet uns, worin die Versuchung lag und wie Jesus darauf reagierte. Und das ist sehr wichtig für uns. Wir können jetzt lernen anhand von Jesus, ja, wie reagierte Jesus den Versuchungen? Wie können wir in Versuchungen bestehen? Aber die Frage, die ich zuerst stellen möchte in meiner Predigt, im ersten Teil meiner Predigt, ist, warum? Warum wurde denn Jesus eigentlich versucht? Ist Jesus denn nicht Gott? Kann man denn ihn überhaupt versuchen? Ich meine, selbst wenn es der Teufel persönlich ist. Ist das nicht nur alles ein Spiel, ein Fake? Ist die Reaktion von Jesus nicht sowieso erwarten gewesen? Ist das nicht einfach reine Zeitverschwendung gewesen für den Teufel? Und noch eine andere Frage muss geklärt werden. Das Thema der letzten Predigt hieß ja, wer ist Jesus? Und im heutigen Predigtext tritt der große Gegner, der große Feind von Jesus auf, der Satan. Und die Frage ist natürlich, ja gut, wer ist Satan? Viele denken vieles über den Satan und hat auch sehr eine märchenhafte Bedeutung oder Erklärung in vielen Fällen. Wer ist Satan? Was sagt die Bibel dazu? Im griechischen Text steht da Diabolos. Und wenn man das übersetzt, dann heißt das Auseinanderbringer, Verleumder oder auch Ankläger. An anderen Stellen wird Satan auch Verführer oder Versucher genannt. Das erste Wichtige ist, dass Satan hier als Person beschrieben wird. Er ist eine Person. Satan ist nicht das unpersönliche Böse, sondern Satan ist eine Person. Und Satan ist eine übersinnliche Person, der übersinnliche Widersacher Gottes. Zu Gott der Widersacher und er ist der Ankläger der Menschen. Und die Bibel macht uns deutlich, dass Satan der Oberste im Reich der Dämonen ist. Und das heißt nun, dass es im Reich der Dämonen nicht drunter und drüber geht, jeder macht, was er will, sondern es ist eine klare Ordnung, eine Einheit. Und Satan ist der oberste der Dämonen. Und die Bibel sagt uns auch, dass Dämonen immer Gott fern sind und gottfeindlich. Allerdings gibt es in der Bibel keine systematische Abhandlung über den Satan und seine Dämonen. Die Bibel gibt uns keine Auskunft über die Frage, woher kommt eigentlich das Böse? Ja, das Böse kommt von Satan, aber wie ist Satan böse geworden? Woher kommt ganz grundsätzlich das Böse? Da müssen wir ganz klar sagen, ja, diese Antwort gibt uns Gott nicht in seinem Wort und wir brauchen deshalb auch nicht darüber zu spekulieren. Aber die Bibel gibt uns verschiedene Aussagen über das Böse. Zum Beispiel in 2. Petrus 2, Vers 4. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zu Gericht aufzubewahren. Also Petrus schreibt hier, dass die Engel von Gott abgefallen sind und deshalb von Gott in den Abgrund geworfen wurden, dass sie auch gerichtet werden von Gott. Und im Judasbrief steht Vers 6, und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Also Engel oder Dämonen, das sind Engel, die ihren Herrschaftsbereich verlassen haben, die ihre Behausung verlassen haben, die von Gott sich getrennt haben. Auch der Teufel selbst wurde von Gott geschaffen. Er ist ein Geschöpf Gottes. Aber er richtete den ihm von Gott geschenkten Glanz und die Herrlichkeit, die er von Gott bekommen hat, gegen Gott. Und weil Satan aber Teilhabe hat an der göttlichen Welt, denn er ist ja ein Geschöpf Gottes, er hat diesen Glanz und seine Macht von Gott bekommen, weil er diese Teilhabe hat, kann er uns so sehr versuchen. Er hat enorme verführerische Kraft. Er kann sich verstellen und als besonders fromm und biblisch rüberkommen. Johannes schreibt uns, dass Satan der Lügner ist. Und das Geniale an Satan ist, dass er seine Überzeugungskraft für seine Lügen aus der Wahrheit herausbekommt, aus der Wahrheit zieht. Und zwar aus der Wahrheit, die er in seinen Lügen steckt. Oder die Wahrheit, die er ins Gegenteil verkehrt. Und dennoch, wie kann es sein, dass es ein übernatürliches Wesen gibt, welches seine Kräfte und Macht gegen Gott richten kann? Wo bleibt denn hier Gottes Souveränität? Und hier werden wieder einmal die Grenzen unserer Logik gesprengt. Die Bibel hält zwei Aspekte zusammen, die zueinander in Spannung stehen und die wir mit unserer Vernunft, mit unserer Logik eben nicht zusammenbringen können. Für uns gilt immer entweder oder. Entweder rechts oder links. Für Gott gilt sowohl als auch. Gottes Logik geht über unsere Logik. Gottes Vernunft steht über unserer Vernunft. Und deshalb wird diese Spannung in der Bibel auch nicht aufgelöst. Und man kann sich noch so viel Mühe geben, indem man alles, was man zum Thema Dämonen, zum Thema Satan findet, in systematische Systeme versucht aufzulösen. Man wird diese Spannung nicht lösen können. Und jetzt erkläre ich euch diese Spannung. Satan ist eine Macht, die gegen Gott steht und die sich dafür verantworten muss. Satan steht somit mit seiner Macht in seiner eigenen Souveränität Gott gegenüber. Das ist die eine Seite. Aber dennoch hat Satan keine göttliche Macht. Er bleibt darum in seinem Wirken auf die göttliche Zulassung, ja auf Gottes Willen angewiesen. Die Macht, die Satan hat, die hat er sich auch nicht selbst genommen. Sie wurde ihm übergeben. Das sagt er selbst hier in unserem Predigtext Lukas 4, Vers 6. Da sagt er, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben. Aber Satans Macht sind Grenzen gesetzt, eindeutig Grenzen. Das wird zum Beispiel in der Hiobs-Geschichte deutlich. Satan durfte Hiob versuchen, Satan durfte Hiob schädigen, aber Gott hat ihm ganz klare Grenzen gesetzt. Und auch in unserem Predigtext heute wird klar, dass Satan, obwohl er Jesus versucht, am Ende Gott dienen muss. Die Frage war, warum wurde Jesus versucht? Und in dem, was die Bibel über den Teufel sagt, steckt schon der erste Teil der Antwort. Weil Satan Gottes Gegner ist. Weil Satan der Versucher und der Lügner ist. Und weil Satan natürlich vor allem gegen Gottes Sohn vorgehen wird und will und muss, aus seiner Sicht. Und der zweite Teil der Antwort, warum wurde Jesus versucht, liegt in der Person Jesu selbst. Erstens der erste Teil der Antwort ist, Jesus war ein Mensch. Jesus, so haben wir in der Taufe gehört, hat sich mit uns Menschen identifiziert. Aber er hat sich nicht nur mit uns identifiziert, nein, er ist tatsächlich ein richtiger Mensch geworden. Er steht stellvertretend für uns Menschen. Und das hat uns der Klaus vorgelesen aus der Stelle im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 2, Vers 17 und 18. Da steht, daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott, zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Damit Jesus das stellvertretende Opfer bringen kann, musste er ganz Mensch werden. Und das mit allen menschlichen Schwächen, mit allen menschlichen Begierden. Ja, und damit Jesus uns ganz verstehen kann, damit er sich wirklich in uns reinversetzen kann, damit er uns wirklich helfen kann, musste er selbst das alles erleiden. Und das kennen wir auch aus unserer Erfahrung. Wir können oft Probleme von anderen Menschen viel besser verstehen, wenn wir selber mal diese Probleme hatten. Ja, wenn jemand alkoholkrank war oder alkoholkrank ist und süchtig war, dann kann er natürlich viel besser Menschen nachempfinden, die süchtig sind, die in Süchten stecken, die Probleme und Nöte haben. Er kann da richtig reinversetzen, er kann sie verstehen. Er kann erkennen, wie es ihnen wirklich geht. Und deshalb ist es ganz klar, Jesus war tatsächlich versuchbar. Es ist kein Spiel, keine Sache, die von vornherein klar war. Nein, Jesus war ganz Mensch und Jesus war wirklich versuchbar. Und die zweite Sache ist, Jesus war ganz Mensch, aber Jesus war auch Gottes lieber Sohn. Das steht hier Vers 1. Jesus aber voll Heiligen Geistes kam wieder von dem Jordan und ward vom Geist in die Wüste geführt. Doppelte Betonung. Jesus wurde vom Geist geführt. Vom Heiligen Geist geführt. Und zwar bewusst in die Wüste, damit er dort versucht würde, damit er dort dem Satan ins Angesicht treten muss. Gott wollte, dass Jesus dort in diese Einöde geht, um den Satan zu begegnen, um vom Satan versucht zu werden. Es war Gottes Wille. Und Jesus ist gehorsam. Er geht dorthin. Er geht in diese Versuchung. Also er ist Gottes lieber Sohn, der Gott gehorsam folgt. Warum wurde Jesus versucht? Ja, weil Satan ihn bekämpft und ihn trennt von Gott. Weil Jesus ganz Mensch ist und versuchbar ist. Und weil Jesus Gottes lieber Sohn ist, der gehorsam der Leitung des Geistes folgt, auch in die Versuchung. Die Versuchungsgeschichte von Jesus, das ist, man könnte so sagen, der letzte Teil der Vorbereitung Jesu für sein Amt im Lukas-Evangelium. Wir haben gehört, wie Johannes ihn angekündigt hat, dann wie Jesus getauft wurde, wie Jesus Geschlechtsregister, dass Jesus für die ganze Menschheit steht und nun, wie Jesus dem Satan entgegentritt und sich dort bewährt. Aber dennoch gilt hier, es geht nicht so sehr um Jesus und seine Vorbereitung für sein Amt, sondern es geht hier in erster Linie um unsere Vorbereitung für Jesus und seinen Dienst an uns. Lukas bereitet uns mit diesem Bericht vor. Und nun komme ich zum zweiten Teil meiner Predigt, nämlich, wie wurde denn Jesus versucht? Was können wir von ihm lernen? Ich werde diese drei Versuchungen nacheinander aufzählen und dann jedes Mal mit euch gemeinsam feststellen, ja, was wurde eigentlich genau versucht? Und das zweite dann, wie reagierte Jesus? Und das dritte, was können wir von Jesus lernen in unseren Versuchungen? Wir lesen, dass er 40 Tage lang dort in dieser Einöde war, in der Wüste. Und die Zahl 40, das ist natürlich kein Zufall gewesen, dass es nun gerade 40 Tage waren. sondern 40, das ist eine ganz besondere Zahl in der Bibel. Und es ist vor allen Dingen auch eine symbolische Zahl für geistliche Prüfung, eine geistliche Prüfungszeit. Ganz besonders natürlich, wenn wir die Geschichte Israels sehen, Israel war 40 Jahre lang in der Wüste und wurde dort von Gott geprüft. Jesus ist nun auch in der Wüste, wie Israel damals. Und das Interessante ist, er wird dem Teufel auf seine Fragen, auf seine Versuchungen mit Erfahrungen antworten, die Israel in der Wüstenzeit selbst gemacht hat. Er wird mit Bibelversen antworten, die er aus dem 5. Buch Mose raus hat, wo es genau darum geht, was hat Israel in der Wüste gelernt. Die erste Versuchung ist, man könnte sagen, der Hunger. Satan richtet sich an Jesus seine Begierden, an seine Bedürfnisse. Jesus steht hier, aß nichts. Man könnte dieses Wort auch eventuell so übersetzen, dass es hieß, er aß sehr wenig, also er fastete. Aber ob er nun sehr wenig aß oder nichts aß, was durchaus möglich ist, dass ein Mensch mal 40 Tage lang nichts isst, das ist ja nicht so wichtig. Wir haben jetzt in der Wüste, in der Wildnis in Schweden diese Erfahrung gemacht, auch wenn man einigermaßen viel zu essen mit dabei hat. Wenn man in der Einöde ist, wenn man sich da durchkämpft, man bekommt unheimlich Hunger. Ja, ein junger Mann, der sagte, als er die ganzen Pack mit Essen anbrachte, was ich gesagt habe, das müsst ihr mitbringen, damit wir überhaupt durchkommen, sagte, so viel zu essen, erstens, wer soll das alles essen, zweitens, wer soll das alles tragen und drittens, ich esse ganz wenig, ich esse kaum was. Der ist auch extrem dünn gewesen. Und nach etwa, lass es 3 Stunden gewesen sein, boah, ich hatte noch nie so einen Hunger in meinem Leben. Und tatsächlich, die jungen Männer hatten durchgängig Hunger, ja, obwohl wir zu essen hatten, wir hatten Hunger. Also, fest steht hier, ob Jesus nichts gegessen hat, ob Jesus ein bisschen was gegessen hat, Jesus hatte unheimlich Hunger. Klar, nach 40 Tagen nichts essen. Rau in der Wildnis. Klar, hier wird deutlich, Jesus war ein Mensch. Jesus war kein Gott nur in Menschengestalt, dem das alles nichts ausmachte. Jesus war ein Mensch. Er hatte menschliche Bedürfnisse. Er war wie jeder andere Mensch deshalb auch versuchbar. Und was hat nun der Teufel genau versucht? Vers 3, da steht, der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich zu dem Stein, dass er Brot werde. Satan bezweifelt hier nicht die Sohnschaft von Jesus. Satan wusste ja, dass Jesus Gottes Sohn ist. Aber was er wollte war, dass Jesus sich in seinem Handeln gegen die Absicht seines Vaters stellt. Dass er Jesus sich von Gott, dem Vater, trennt. Er sollte eigenmächtig in seiner göttlichen Macht handeln. In seiner göttlichen Macht, die er eben gerade ja in seiner Erniedrigung abgelegt hatte. Bist du der Sohn Gottes? Mensch, aber wie geht's dir hier? Wie behandelt dich Gott, dein Vater? 40 Tage lang nichts zu essen. Na Mensch, besser, du kümmerst dich jetzt mal um dich selbst. Und wenn es wenigstens so ein bisschen Brot ist, ja, sollst du ja keinen fetten Braten machen. Ein bisschen Brot, das wird wohl erlaubt sein. Er wollte, dass Jesus eben nicht der liebe Sohn ist, der den Wohlgefallen Gottes hat, sondern der eigenmächtige Sohn, der nach seinem eigenen Wohlgefallen handelt. Und wenn Jesus den Stein jetzt tatsächlich in Brot verwandelt hätte, dann hätte er Gottes Fürsorge für sich bezweifelt. Aber wie reagierte Jesus? Vers 4, und Jesus antwortete, und dieses antwortete, müsst ihr euch im griechischen Text vorstellen, das ist nicht einfach, dass er so, ja, ein bisschen mit ihm spricht. Nein, er entgegnete ihnen, er trennte sich von ihnen, er sagte ihm sozusagen, er gab ihm Bescheid, Bescheidstoßen, könnte man sagen. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Das Erste, was hier ganz wichtig ist, Jesus antwortet mit dem Wort Gottes. Wie ich schon gesagt habe, mit diesen Erfahrungen, die Israel in der Wüstenzeit gemacht hat. Gott hat Israel die nötigen Lektionen gelehrt und hat die Antworten, die man in den Versuchungen dem Teufel geben muss, schon bereitgelegt. Und das Volk hat diese Antworten nicht angenommen. Und sie hat sie nicht angewendet. aber Jesus kommt ohne Umschweife auf sie zu. Es steht geschrieben. Und die erste Antwort, die er gibt, die stammt aus 5. Mose 8, Vers 3. Und der Kontext an dieser Stelle ist dieser, dass Gott sein Volk hungern ließ, um sie dann mit Manna zu speisen. Und so sollte das Volk lernen, dass sie ihm vertrauen, dass Gott für sie sorgt. Ja, wir werden durch eine Prüfung, durch ein Problem geschickt, um zu lernen, dass Gott für uns da ist, dass wir Gott vertrauen können, dass Gott für uns sorgt. Wir Männer, wir sind nach Schweden gegangen in die Wildnis, um dort unsere Männerfreizeit zu machen. Wir hätten uns auch irgendwo nett im Hotel, in der Hütte treffen können, wo alles da ist, gemütlich in der Sonne sitzen oder unterm Dach. Aber nein, wir wollten in die Wildnis, wir wollten in den Regen, wir wollten in die Härte gehen, um durch diese besonderen Anfechtungen oder Herausforderungen zu wachsen und zu lernen. Genauso macht es Gott mit uns. Also er ließ sie hungern, um sie dann zu speisen, um zu zeigen, hier, ich kümmere mich um euch, ich sorge für euch. Aber obwohl sie dann Gott versorgte, 40 Jahre lang, täglich gab es Manna, hatten die Israeliten immer wieder Zweifel. Ist es wirklich morgen wieder da, das Manna? Ist Gott doch wirklich noch bei uns, wenn wir hier in die und die schwierige Lage kommen? Und dann kamen sie in eine Lage, wo sie kein Wasser hatten und sofort murrten sie wieder. Und Jesu Antwort macht nun deutlich, dass er auf Gott vertraute. Gott hat ihn durch seinen Geist ganz schnell in die Wüste geführt. Und Jesus musste hungern, weil es der Geist wollte. Und nun muss Jesus vertrauen, dass Gott ihn auch nach diesen 40 Tagen der Prüfung weiterführen und weitererhalten wird. Und Jesus macht nun deutlich mit diesem Zitat, es gibt eine viel wichtigere Nahrungsquelle für uns als das Brot, nämlich das Wort Gottes. Das Wort Gottes stillt unsere Bedürfnisse auf eine Weise, die uns ewigen Nutzen bringt. Ja, wenn wir Brot essen, dann habe ich für eine gewisse Zeit lang keinen Hunger mehr. Das ist gut, das brauchen wir, aber es ist doch nicht, dass uns das Brot auf die Ewigkeit gezogen hilft. Aber das Wort Gottes macht es. Jesus war fähig, sein Hunger zu beenden, aber er tat es nicht. Sondern er sagte, Gott wird das Ende meiner Fastenzeit festlegen. Er wird mich mit Brot versorgen, wenn es sein Wille ist. Jesus tut nicht, was der Teufel will, Jesus tut nicht, was seine eigenen Begierden wollen, sondern Jesus tut nur das, was der Vater will. Und somit macht Jesus deutlich, dass er auf Gottes Fürsorge vertraut. Und zwar nach Gottes Zeitplan und nach Gottes Art und Weise. Und was können wir jetzt daraus lernen? Wie reagieren wir auf Versuchungen? Halten wir Gottes Wort den Versuchungen entgegen? Können wir Gottes Wort entgegenhalten, weil wir Gottes Wort kennen? Oft ist es ja gerade so, wenn es brenzlig wird, dann gehen wir schnell nach, dann suchen wir nach anderen Wegen. Ja? Dann verlieren wir unser Vertrauen. Und genauso ging es uns in Schweden. Es hat geregnet, mehr als einen Tag, auch die Nacht. Alles wurde nass, Schlafsäcke waren nass, es war alles ein bisschen eklig, das Zelt war nass. Es gab wenig Essen, wir hatten Verletzte, jemand hat sich den Fuß weggeknickt, es ist schwoll an, einer wurde krank, der lag wie halb tot in der Ecke. Also er hat sich kaum noch was gesagt, halb tot für ihn, weil er war immer ganz laut, war immer zu hören. Irgendwie war da nichts mehr von ihm zu hören, wir haben uns echt Sorgen gemacht. Die Situation wurde schwierig und was sollten wir eigentlich tun, wenn die Situation schwierig wird? Wir sollten umso mehr uns auf Gott verlassen und von ihm die Hilfe erhoffen. Was haben wir gemacht? Die Laune wurde schlecht. Man malte sich das Schlimmste aus. Vielleicht muss man es irgendwie abkürzen. Man wird unfreundlich zum Nächsten, weil man unter Druck kommt. Aber Jesus, die Bibel, die zeigt uns einen anderen Weg. Gerade wenn ich viel zu tun habe, wo ich es kaum schaffe, dann soll ich nicht hektisch losarbeiten, sondern gerade dann muss ich viel Zeit mir nehmen fürs Gebet, für Bibelarbeit. Gerade wenn ich viele Probleme habe, soll ich umso mehr auf Gottes Hilfe vertrauen, auf sein Eingreifen erwarten. Ja, ich kann mich in gespannter Freude halten und Mut und Zuversicht ausstrahlen. Je schlechter es mir geht, desto größer wird sich doch Gott erweisen in meinem Leben. Wie ging es weiter bei Jesus? Die zweite Versuchung. Satan bietet ihn die ganze Welt an. Er legt ihn die ganze Welt zu Füßen. Da steht Vers 5. Und der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick. Und er sprach zu ihm, alle diese Macht, und Macht, das heißt diese Gewalt, diese Vollmacht, ja, alle dieses, all das, was du siehst, will ich dir geben und ihre Herrlichkeit. Denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, welchen ich will. Und wenn wir das im Griechischen lesen, da betont das der Satan. Ich will sie dir, Jesus, dir persönlich gebe ich sie. Satan behauptet hier also, der Herr der Welt zu sein. Und wie ich am Anfang schon versucht habe, deutlich zu machen, da ist eine Spannung. Satan ist der Herr der Welt, ja. Satan ist nicht der Herr der Welt, nein. Beides. Seit dem Sündenfall gehorcht der Mensch nicht mehr Gott, sondern dem Teufel. Und darum, weil die Menschen dem Teufel folgen, ist tatsächlich der Teufel der Herr dieser Welt. Die Menschen folgen ihm nach. Und Satan kann hier in dieser Welt über materielle Reichtümer verfügen. Über Ehre, über Macht, über Geld. Und so sehen wir wieder, ja, die Versuchung ist real. Satan kann tatsächlich Christus diese Reiche anbieten. Aber Satan will eben mit Christus einen Vertrag machen. Ja, nichts gibt es umsonst. Er gibt ihm das ja nicht einfach so. All diese Macht und diese Herrlichkeit der Welt ist an eine Bedingung geknüpft. Und zwar, Satan will, dass Jesus ihn anbetet. Dass Jesus vor ihm niederkniet. Satan sagt nicht, dass du mich allein anbetest. Satan reicht es, neben Gott zu stehen. Ja, zu sein wie Gott. Das ist sein Ziel. Und was wäre geschehen, wenn Jesus diesen Bund eingegangen wäre? Was wäre geschehen, hätte er zugestimmt? Was hätte Christus nicht alles Gutes tun können als Herrscher der Welt? Er hätte ordentliche Gesetze einsetzen können. Er hätte sich für eine gute Moral kümmern können. Er hätte für Freiheit, für Frieden, für Gerechtigkeit gesorgt. Aber was hätte er nicht machen können? Er hätte kein Opfer bringen können für die Sünden. Denn Jesus wäre selbst durch diese Entscheidung zum Sünder geworden. Christi Ziel ist aber gerade die Entmachtung und der Sieg über den Satan. Nicht, dass er den Satan anbetet, dass er mit dem Satan gemeinsame Sache macht. Ja, Christi Ziel ist es die Befreiung der Menschen von Sünden. Aufgrund des Opfers von Christi am Kreuz verliert der Macht jedes Recht. Und zwar jedes Recht, den Menschen, die an Christus glauben, vor Gott zu verklagen. Das haben wir gehört in Hebräer. In der Lesung im Hebräerbrief. Ja, wer glaubt, wer an Christus glaubt, dem wird die Sünde vergeben. Und somit verliert der Satan jeden Angriffspunkt, um uns tatsächlich vor Gott zu verklagen. Wiederum, der Satan versucht hier, Christus und Gott zu trennen, den Sohn und den Vater auseinanderzubringen. Wie reagiert Jesus? Vers 8, Jesus antwortete, und da steht wieder dieses, er entgegnete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, anbeten und ihm allein dienen. Dieser Vers kommt aus 5. Mose 6, Vers 13. Aus diesem Stück Text, wo dieses berühmte Höre Israel, Shama Israel, und dann, was danach kommt, steht. Da, wo Israel gewarnt wird vor Untreue und Götzendienst. Und wo ihm gesagt wird, du sollst Gott allein hören, ihm allein dienen. Warum? Weil Gott der Herr der ganzen Welt ist, und zwar er allein. Und Mose warnt das Volk, hüte dich davor, Gott zu vergessen und anderen zu dienen. Christus wird hier mit einer Versuchung konfrontiert, die gleicherweise schon Adam und auch das ganze Volk Israel sich gegenüber sah. Nämlich einen Bund mit dem Teufel einzugehen. Gott loszulassen und Kompromisse mit dem Teufel einzugehen. Aber Jesus macht nun deutlich, dass allein Gott, der Herr, der Treue würdig ist. Jesus wird eben nichts tun, was nicht allein die Ehre dem Vater gibt und in Unterordnung zu ihm geschieht. Was können wir nun hier von Jesus lernen? Jesus zeigt uns hier absolute Treue zu Gott, dem Vater. Und Treue zu Gott, das bedeutet, ihn an erster Stelle im Leben zu haben. Nichts zu haben, was über Gott steht. Keine höheren Prioritäten zu haben. Selbst wenn wir die Möglichkeit hätten, etwas Gutes zu tun, etwas Gutes zu bewirken, und mag es noch so fromm klingen, wenn wir dafür Kompromisse eingehen müssen mit der Sünde, mit sündlichen Dingen, wenn wir uns dabei auf irgendeine Art und Weise schuldig machen würden, dann sollen wir es eben nicht tun. Wenn wir es dennoch tun würden, weil wir sagen, ja, wir wollen doch das Gute, dann würden wir bezweifeln, dass Gott nach seinem Weg und mit seinem Zeitplan und mit seinen Prinzipien zu seinem Ziel gelangt. Ja, wir würden sogar behaupten, dass wir es besser verstünden als der Herr der ganzen Welt. Kommen wir zur dritten Versuchung. Der Teufel ist natürlich ziemlich schlau. Ja, der Teufel ist die zweitgrößte Intelligenz, die es überhaupt gibt. Das müssen wir wissen. Nun, zweimal wurde er jetzt schon von Jesus mit nur einem Bibelvers abserviert. Und er sagt sich, okay, mit der Bibel, das kann ich auch. Vers 9. Und er führte ihn gen Jerusalem und stellte ihn auf des Tempels Zinn und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so stürze dich von hinten hinunter, denn es steht geschrieben. Er wird befehlen seinen Engeln von dir, dass sie dich bewahren und auf deinen Händen tragen, auf dass du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Der Teufel sagt zu Jesus, Gott wird seine Leute bewahren. Komme, was da wolle. Also was soll schon passieren? Spring. Mensch, und Jesus, was wäre das für ein Beweis vor den Menschen? Ja, dass du wirklich von Gott kommst, würden sie erkennen. Sie würden dich verehren. Und überhaupt, wie könnte Gott hier seine Güte und Gnade und seine Hilfe erweisen? Das alles steckt da drin. Wir haben heute am Anfang des Gottesdienstes den Psalm 91 komplett gehört. Der Teufel zitierte Vers 11 und 12. Und der ganze Psalm geht darüber, dass Gott der Herr der Hüter ist. Ja, unsere Zuflucht, unsere Burg. Allerdings, was macht der Teufel? Er verdreht den Sinn. Mit einer Aussage, mit einem Psalm, der uns lehren soll, Gott zu vertrauen, will er Christus jetzt dazu bewegen, Gott zu versuchen. Und hier können wir auch sehen, woher die Irrlehren kommen. Irrlehren beruhen meistens auf irgendeiner Bibelstelle. Das ist die Masche vom Teufel. Das ist sein beliebtestes Mittel, wahrscheinlich, um uns Christen zu verführen. Ja, bei uns kommt der Teufel immer auf die ganz fromme Tour. Ja, wenn er irgendwie besonders sündig daherkommen würde, würden wir ja sehen, oh, schlimm, das wollen wir nicht. Aber natürlich wird er zu uns kommen auf die ganz fromme Extratour. Und das macht er dann, indem er biblische Aussagen verdreht oder indem er sie vermischt. Indem er schlechte Dinge mit guten Aussagen vermischt. Ich wurde neulich mit einem guten Beispiel konfrontiert. Es ging um die Landeskirche und ja, in der Landeskirche gibt es viele Probleme und das Wort und Jesus wird nicht mehr wirklich in der Art und Weise in Ehren gehalten und steht im Mittelpunkt. Aber so beruhigen sich dann viele Leute, es gibt ja immer noch gläubige Stimmen in der Kirche und wir sehen, wir sind noch irgendwie in die richtige Richtung unterwegs. Und eine dieser gläubigen Stimmen ist zum Beispiel der Bischof in Ruhe Hirschler. Und der hat einen interessanten Artikel geschrieben über die Rechtfertigung. Und wie hat er das gemacht? Er hat diesen Artikel von vorne bis hinten gespickt mit Bibelzitaten. Und wenn er mal kein Bibelzitat gebracht hat, hat er ein Lutherzitat gebracht. Und es klingt unheimlich fromm und gut. Aber was ist seine Schlussfolgerung? Er sagt, Christus ist nicht unser Stellvertreter, sondern Christus ist unser Vorbild. Er sagt, wenn wir Christus sein Vorbild folgen, wenn wir an ihn glauben, dann können wir tatsächlich ja auch so werden. Aber er sagt, ja, aber dass mit dem stellvertretenden Opfer, mit diesem blutigen Opfer, dass das nötig ist, um für uns Sündenvergebung zu erbringen, das ist eine Legende. Das ist einfach falsch verstanden. Und damit hat er einen unheimlich frommen Bericht oder Artikel geschrieben, aber den Kernpunkt unseres Glaubens, da, wo unsere Hoffnung wirklich drauf beruht, den hat er einfach durchgestrichen. So arbeitet der Teufel. Gutes mit Schlechtem zu vermischen. Und wenn man nicht genau hinhört, denkt man, das klingt ein bisschen komisch, aber ist eigentlich ganz gut gewesen. Und was wurde jetzt hier konkret versucht? Was hat der Teufel mit dieser dritten Versuchung bezweckt? Auf der einen Seite wurde Gott versucht, nämlich seine Fürsorge für seinen Sohn. Ja, wenn es doch Gottes lieber Sohn ist, dann wird er ihn doch bewahren. Und auf der anderen Seite wurde Jesu Vertrauen auf Gott versucht. Und interessant ist, wo das geschieht. Das geschieht nicht irgendwo. Der Teufel hätte ja Jesus auf jeden möglichen Berg dort führen können, aber er führt ihn zu dem Platz, zu dem Ort, der für Gottes Nähe und für Gottes Schutz schlechthin steht, und zwar der Tempel in Jerusalem. Aber wie reagierte Jesus? Er weist den Satan erneut zurück. Dieser Sprung, ja, diese Versuchung Gottes, wäre mehr als vermessen. Denn man würde hier Unglauben mit Glauben maskieren. Und Jesus demaskiert jetzt das Angebot des Teufels und zeigt auf, was es denn wirklich bedeutet. Vers 12. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Diese Stelle kommt auch aus dem 6. Kapitel aus 5. Mose, Vers 16. Das Volk sollte Gott nicht versuchen, wie es bei Massa, das ist ein Ort in der Wüste, wo das Volk war, wie sie es dort getan haben. Der Kontext zu diesem Ort ist, dass Gott sein Volk führte. Er kümmerte sich um sein Volk. Aber das Volk konnte nicht genug kriegen. Es konnte nicht wirklich auf Gott vertrauen. Gott hatte sie mit gewaltigen Wundern aus Ägypten rausgeführt. Gott hatte sie gespeist mit Manna. Gott war immer da, wenn das Volk ihn brauchte. Gott hat das Volk sogar von den Ägyptern gerettet. Und jetzt gab es einmal kein Wasser. Und sofort murrte das Volk. Und sie versuchten so Gott. Ja, ist denn der Herr in unserer Mitte oder nicht? Ist Gott nun Herr der Welt? Ist er gegenwärtig? Sieht er meine Situation? Sieht er meine Probleme hier? Oder bin ich eigentlich auf mich alleine gestellt? So versuchen sie Gott. Gott zu versuchen heißt, von Gott zu verlangen, dass er uns Menschen zu Willen ist. Aber nach unserem Zeitplan, nach unserem Belieben. Und Jesus sollte nun Gott herausfordern. Nach dem Motto, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Gott der Vater mich wirklich liebt, ob er mich wirklich beschützt. Um das jetzt herauszufinden, um wirklich Sicherheit zu bekommen, werde ich mich jetzt in eine unmögliche Situation begeben, wo er einfach sich zeigen muss. Und zwar nach meinen Bedingungen. Aber nach Gottes übernatürlicher Bewahrung zu fragen, wenn es nicht nötig ist, das ist eben nicht Glaube, sondern das ist Sünde. Gott hat ja Jesus bekundet und hat öffentlich bezeugt, dass er sein lieber Sohn ist, in der Taufe. Und Jesus vertraut darauf. Er vertraut auf Gottes Zusage, auf Gottes Wort. Er bleibt Gott treu. Er stellt sich unter seine Führung und mag sie auch noch so hart sein. Denn er weiß, dass Gott einen guten Plan hat und dass Gott diesen guten Plan auch ausführen wird. Was können wir jetzt wieder lernen von Jesus, wie er reagiert? Wo versuchen wir Gott? Das müssen wir uns fragen. Wo wollen wir, dass Gott sich endlich erweist? Dass Gott sich in meinem Leben bestätigt? Ja, dass Gott vielleicht sogar meine eigene Stellung bestätigt? Die Bibel sagt, dass wir Gott lieben sollen und uns nicht an den Gaben begnügen sollen, die uns Gott gibt. Oder dass wir sie missbrauchen sollen. Wir sollen reagieren wie Jesus. Gott treu folgen. Und auch wenn es hart wird, auf ihn vertrauen und nicht irgendwelche Auswege suchen. Der Bericht der Versuchung endet dann mit Vers 13. Da steht, und da der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Eine Zeit lang, das bedeutet, der Kampf ging weiter. Später wird Jesus sagen, und Lukas hat es uns überliefert im Kapitel 22, Vers 28, Ihr seid die, Jesus spricht zu seinen Jüngern, ihr seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meinen Anfechtungen. Jesus kämpfte sein Erdenleben lang mit dem Satan, bis er ihn dann bezwang am Kreuz. Da, wo es schien, als ob Satan jetzt tatsächlich gewonnen hätte, da wurde Satan ein für alle Mal besiegt. Und dieser Sieg, der wird hier in der Versuchung schon aufgezeigt. Satan fordert Jesus heraus. Er will sein Werk vernichten, noch bevor es überhaupt begann. Aber, und jetzt kommt's, er muss dennoch Gottes Absicht dienen. Und er muss beweisen, letztendlich, dass Christus der Sohn Gottes ist, an dem Gott sein Wohlgefallen hat. Und er absolut treu und gehorsam zu Gott ist, obwohl er ein schwacher Mensch ist. Und hier komme ich zum Anfang meiner Predigt zurück. Versuchung ist unser Thema heute. Satan versuchte den Sohn Gottes. Ja, er wollte die Beziehung zwischen ihm und dem Vater brechen. Doch was hat er letztendlich bewirkt? Nun, am Schluss hoffe ich, dass es euch klar geworden ist, dass Satan das Gegenteil davon erreicht hat. Durch seine Versuchungen hat er nämlich letztlich umso mehr bewiesen, dass Jesus tatsächlich der treue und der liebe Sohn Gottes ist. Hier sehen wir, wie die Macht vom Satan eingeschränkt ist. Er muss Gott zum Werkzeug dienen, selbst wenn er versucht, den Sohn Gottes zu verführen. Die Reaktion Jesus auf die Versuchungen Satans waren natürlich nicht so, wie es sich der Teufel wünschte. Aber sie bewiesen, dass Jesus treu zu seinem Vater und zu seinem Auftrag ist. Und in seiner Treue erwies sich Jesus darum als fähiger und verlässlicher Messias. Jesus war treu, indem er sich überhaupt der Versuchung stellte. Er ließ sich vom Geist führen. Jesus war treu, indem er der Versuchung widerstand. Trotz all diesen schlechten Bedingungen, die er hatte. Und Jesus erschien sich hier erneut, den Leidensweg zu gehen, den Weg der Erniedrigung. Jesus ist der treue und gerechte Messias, der Verheißene, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist und der nun bereit ist, seinen Dienst anzutreten. Und der den Kampf gegen den Satan vollends gewinnen sollte am Kreuz auf Golgatha. Und darum wird uns Jesus ja nicht nur zum Vorbild, wie wir in unseren Versuchungen bestehen können, sondern Jesus hat uns von der Macht des Satans befreit. Und damit macht er uns nun fähig, er rüstet uns zu, dass wir den Versuchungen überhaupt widerstehen können. Und darum möchte ich euch und auch mir zusprechen, ja, verlass dich, vertrau auf Jesus, denn Jesus vertraute auf Gott. Jesus versteht uns, er kennt unsere Lage, er kennt unsere Versuchungen. Aber Jesus hat den Versucher selbst besiegt. Und darum können Jesu Nachfolger den Versuchungen nun auch widerstehen. Am Schluss möchte ich noch eine Sache sagen. Und höchstwahrscheinlich werde ich nächsten Sonntag dazu nochmal eine extra Predigt halten zu dem Thema Versuchung. Aber ich möchte jetzt schon mal den Ausblick geben. Es gibt verschiedene Bereiche der Versuchung. Es gibt Versuchungen, so wie es Jesus ging, eine Situation, der Jesus ausgesetzt war, aber das ist eine sehr besondere Situation. Und tatsächlich, es gibt auch in unserem Leben Versuchungen, wo wir so dem Satan die Stirn bieten müssen. Aber es ist nicht immer so. Es gibt viele Versuchungen, vor denen wir einfach fliehen müssen. So wie Josef es zum Beispiel tat, als er von der Frau des Potiphar verführt wurde. Und indem wir aber vor den Versuchungen fliehen, bieten wir dem Teufel die Stirn. Ja, indem wir davor fliehen, geben wir dem Satan keine Möglichkeit, uns zu verführen. Jesus wollte von uns nicht, dass wir hart werden, dass wir jeglicher Versuchung im Leben begegnen können, dass wir der Versuchung ins Angesicht treten können mit einem knackigen Bibelvers auf den Lippen. Oft ist die Versuchung viel stärker als wir. Oft hat die Versuchung bessere Argumente als wir. Und meistens hat die Versuchung viel größere Ausdauer als wir. Und deshalb müssen wir, wo es nur geht, der Versuchung grundsätzlich aus dem Weg gehen. Christus will, dass wir rein und gerecht werden und nicht, dass wir hart werden. Und so wollen wir Christus loben und preisen und ihm danken, dass er dem Satan widerstand und dass er den Kampf gegen ihn an unserer Stelle kämpfte. Und wir wollen ihn bitten, dass er uns durch die Versuchungen unseres Lebens führen möge. Christus hat den Satan besiegt und darum können wir vor der Versuchung fliehen und zu Christus rennen. Und möchte ich uns am Ende nochmal die dritte Strophe aus dem Lied vorlesen, was wir gerade vor der Predigt gesungen haben. Jesu hilft siegen. Jesu hilft siegen und lass mich nicht sinken, wenn sich die Kräfte der Lügen aufblähen und mit dem Scheine der Wahrheit sich schminken. Lass doch viel heller dann deine Kraft sehen. Steh mir zur Rechten, o König und Meister, lehre mich kämpfen und prüfen die Geister. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen nun gemeinsam auf die Predigt antworten mit dem Lied Schönster Herr Jesus.